SRF 3.
Gute Nacht, herzlich willkommen zu Nachtwach. Jetzt frage ich euch mal ganz ehrlich, bei was ist bei uns Grusel gekommen? Oder vor was hat es euch geschudert? Welche Begegnung war für euch ganz schlimm gewesen, wo euch wirklich tief in den Knochen eingefahren ist? Oder welche Erinnerung, die ihr gemacht habt, würdet ihr sagen, die will ich nie mehr machen? Das hat mich tief erschüttert. Was ist bei euch durch Mark und Bein gegangen? Das nimmt mich heute Wunder. Erzählt es den Leuten hier 0800 00 22 20. 0800 00 22 20. Ja, was kann denn eigentlich alles so durch Mark und Bein gehen? Ich denke jetzt zum Beispiel an einen Schrei. Habt ihr schon mal jemanden gehört, ums Leben schreien? Oder habt ihr einen Schuss gehört, wo ihr nachher vielleicht einen Toten plötzlich gesehen habt? Oder mehrere Schüsse bei einem Attentat? Vielleicht auch sonst so Schreck- und Schockbilder? Sachen, die ihr gesehen habt, die ihr eben lieber nicht gesehen hättet. Erzählt es mir jetzt. Anrufen. 0800 00 22 20. Und anfangen tun wir mit Nicole. Nicole ist 54. Hallo Nicole.
Hallo Barbara.
Nicole, was ist bei dir durch Mark und Bein, so richtig durch Mark und Bein?
Also ich gebe schnell ein Bild geben. Und zwar, ich bin in Zürich geboren. Mhm. Ich war dort 2,5 und meine Schwester 4,5. Und mein Vater, der war immer unterwegs, der war nicht rum. Und meine Mutter ist immer jeden Dienstag angeblich turnen. Mhm. Und dann durften wir im Ehebett schlafen und nicht parat hören.
Ah, schön. Sag, hast du gesagt, vor wie vielen Jahren war das?
Vor 52 Jahren.
Vor 52 Jahren. Mhm. Reiparade mit wem? Wer hat es moderiert?
Uff, keine Ahnung. Okay. Ich war ein bisschen klein dort damals. Ja, ich weiss nur, hoppla die, hoppla da ist immer. Das hat mir immer so gefallen.
Okay, das haben wir also im Ehebett haben die das gehört. Und dann?
Das haben wir dann dürfen hören. Und dann hat meine Mutter ganz klar gesagt, wenn es läutet, dürfen wir nicht aufmachen.
Ja.
Und was ist passiert? Sie war weg. Ich hatte dann schon Angst, wo sie gegangen ist, oder? Mehr allein dort. Mhm, Trotz der Musik habe ich Angst bekommen. Und tatsächlich hat es geläutet. Und dann sind wir verschrocken, wie erstarrt im Moment.
Ja.
Und dann haben wir Stimme gehört vor der Tür. Hallo, ist jemand da? Und dann sind wir aufgestanden, schauen. Mhm. Zu der damaligen Zeit haben die Türen so Putzenfenster
gehabt,
dass man eigentlich die Struktur von der Person, die vor der Tür gestanden ist, gesehen.
Mhm.
Und das schon allein ist erschreckend, oder? Für ein Kind, das Angst hat.
Mhm. Jetzt, dass da tatsächlich jemand draußen ist, ja? Und es war dunkel.
Das Licht ist angekommen. Im Gang, bei uns nicht. Er hat uns nicht gesehen.
Ja.
Und dann habe ich als Kind noch gesehen, also ich meinte, ich habe gesehen, dass er so einen Sack hatte, über dem Buckel.
Mhm.
So. Und verrückt an dieser Gegend war, dass sehr viele Exhibitionisten rumgelaufen sind.
Also das hat man so gewusst gehabt, dass das so ist und darum
haben
die
Eltern... Ich habe es erlebt als Kind.
Ja.
Also es hat Typen gehabt, oder? Eben, wo Blut sind und dann zack, oder?
Ja, der Mantel
dann. Oder solche, die eben ihre Allerwertesten in der Hand hatten. Das habe ich halt auch erlebt, oder? Und darum hat es mich irgendwie nicht verwundert, dass man einer vor der Tür steht. Und darum habe ich auch noch doppelt so Angst gehabt.
Ja.
Und jetzt ist es so gewesen, der hat dann geredet mit uns und hat gesagt, ja, mach die Tür auf, oder?
Mhm.
Hat sich noch vergewissert, ob jemand da ist sonst oder nicht. Und ich wollte dann eigentlich aufmachen, trotzdem. Und dann hat meine Schwester mir eine Ohrfeige geschlagen, oder?
Sie war ja die Ältere und sie hat das noch im Ohr gehabt, was Mutter gesagt hat.
Ja, ganz
Ja nicht auf. Und wieso, weißt denn du, gut, das ist so lange her, aber wieso, dass du das Gefühl gehabt hast, du müsstest aufmachen? Du bist ja so klein gewesen dort.
Verpflichtung irgendwie. Aus einer Pflicht, aus einem Pflichtgefühl aus,
ja,
oder?
Ja, ja.
Und dann sind wir aber sofort ins Bett gerannt, oder? Mhm. Und ich kriege das Bild und der Schock irgendwie nicht mehr aus mir raus.
Wann kommt es denn vor allem? Also wann?
Eben um diese Zeit. Und ich bin heute noch die, die in die Kästen schaut oder unter das Bett und einfach Angst hat vor Einbrechen. Ich kriege das nicht aus mir raus.
Ist das immer oder ist das jetzt auch so ein bisschen November, Oktober, November, immer. Dezember, wo sie so früh einnachtet und dann kommen die Einbrecher? Immer. Ja. Jeden Abend?
Ja, schon. Also ich habe manchmal Zeiten, wo etwas besser ist, aber so eine Grössenordnung ist eigentlich schon jeder oben.
Und du siehst immer einfach nur das Bild vor dir und denkst, es könnte so sein?
Also ich habe immer Angst, dass ich etwas höre. Oder wenn es knackst in der Wohnung, kriege ich sofort Angst. Oder? Und mein, es steht jemand oder ist auf dem Weg zu mir, oder?
Ja, ja. Und das ist aber am Tag durch, ist das nicht? Nur am Abend, in der Nacht?
Es ist eher am Abend, ja. Tag durch nicht so.
Hast du denn nicht so Sicherheitsvorkehrungen gemacht? Also vielleicht musst du noch sagen, wohnst du jetzt zu Parterre oder zu oberst oben?
Ich wohne zu oberst oben in einer Dachwohnung.
Und auch dort oben hast du Schiss?
Ja, ich habe immer Schiss, egal wo. Aha. Also, ja.
Ja.
Es ist einfach ein blödes Gefühl. Vorkehrungen, ja, ich tue mir gesagt, alle Türen abschliessen, auch intern in der Wohnung.
Ja.
So, dann bin ich ins Bett gegangen, oder?
Ja, ja. Und das tust du dann so wiederholen. Und da gibt es gar kein Mittel dagegen, dass das irgendwo, das ist einfach da und das kannst du nie irgendwie deponieren, das Gefühl.
Also ich tue halt manchmal Musik hören, also damals, oder?
Ja, ja.
Radio, bis ich einschlafe. Oder ja. Manchmal geht es schneller, manchmal nicht. Es ist ganz verschiedentlich, oder? Ja.
Wie würdest du denn jetzt reagieren, wenn die Situation würde eintreffen, es ist irgendwie 9, 10 am Abend und du bist da irgendwie, bist allein, oder?
Allein.
9, 10 am Abend, es läutet an der Tür. Was machst du denn?
Dann gehe ich auf die Terrasse schauen.
Ah, das gehst du dann raus?
Ja, weil ich wohne in einem Einfamilienhaus, zoberst.
Jawohl.
Und von dort kann ich auf die Terrasse gehen, weil die Person muss aussen um zu mir rein. Es geht nicht innen durch, sondern aussen.
Und die Terrasse ist relativ weit oben, da kann man also nicht mit einer Leiter rein?
Mal.
Ah, doch?
Ja.
Ah, von dem hast du Schiss?
Ja, könnte man auch, ja. Ja. Also man könnte überall.
Man könnte überall rein. Ja gut, aber ja gut. Also. Und dann dann würdest du runterschauen. Aber nein, ja genau.
Ja, ja.
Und dann schaust du oben runter und wenn dann dort jemand ist, was passiert dann?
Dann sage ich, was ist los? Ja, dann würde ich sagen, ich rufe jetzt gerade der Polizei an. Ich hätte sicher ein Nachteil in der Hand, oder?
Ja, ja.
Und würde mal kräftig schreien, oder?
Jawohl.
Also es hat dann schon jemand gerade gegenüber, den wir nicht hören, oder?
Ja, ja. Und das ist etwas, eben, das ist jetzt seit 52 Jahren, obwohl du dort 2 gewesen bist,
ja.
Wo nie weh. Und das hast aber, das kannst du ja auch mal jemandem erzählen. Und da kann man ja mal.
Habe ich auch gemacht, professionell. Ja. Nicht Leute.
Nicht
ist
nicht.
Wie eingemeißelt.
Ja. Und was machst du denn jetzt, wenn wir jetzt aufhängen?
Weiterschauen bei dir. Oder Radio hören und irgendwann schlafen.
Und dann nachher, dann geht's.
Dann geht es wieder, ja.
Oh, ich hoffe, dass das geht, Nicole. Und dass das irgendwann einmal mit irgendetwas, es müsste wie so ein Gegendings geben, weißt du? Also jemand, der an der Tür ist, der nett ist und gar nichts will von dir.
Ja, ja, genau.
Und dann noch es vielleicht weg. Also,
Samichlaus,
ja. Ja, genau. Jetzt hast du nicht gemeint, dass ich mit einem Sack sei, der Samichlaus vor der Tür.
Nein.
Ich wünsche dir, was soll ich sagen, ein gutes Herz.
Ja,
keine Angst
doch.
Mehr.
Danke.
Ciao, Merci. Nico. Tschüss.
Oben.
Ja, gleichfalls.
Tschüss.
Ja, tschüss. Unser Thema, das ist mir so richtig durch Mark und Bein gegangen. Was habt ihr da für Geschichten mir zu erzählen? Leute da 0800 00 22 20. Adrian, das ist Barbara.
Hoi, Barbara.
Sorry, Adrian. Was ist dir durch Mark und Bein?
Ja, ich bin das Jahr, wie eigentlich fast jedes Jahr, in meinen Ferien in den Philippinen gewesen und habe das erste Mal so ein richtiges, deftiges Erdbeben erlebt, persönlich.
Ja.
Und das vergesse ich einfach nie mehr.
Kannst du das ein bisschen schildern? Also du bist ja, wo gewesen, denn in dem Moment? Also im Bett gelegen oder irgendwie? Ist es nachts jeden Tag?
Wir sind am Morgenessen gewesen, eigentlich. Ich kenne sehr viele Leute dort. Ich gehe seit Jahren bei dem Hilfsprojekt dort rüber. Mhm. Und wir sind am Morgenessen gewesen und dann ist das etwa 40 Sekunden gegangen. Und also ich habe zuerst gedacht, Vorabend noch ein bisschen getrunken, ein bisschen gefestet. Ich bin vielleicht noch nicht ganz auf der Beine. Aber wo dann nachher alles aber runtergekommen ist vor ringsummen und dann muss ich sagen, hat es mir recht.
Man sagt ja immer irgendwo, also es kommt unverhofft, oder? Also die rennen vorher ja noch davon und so. Das haben die gar nicht mitbekommen. Du hast nichts bei dem Morgenessen, das ist plötzlich zu anfangen, was machen.
Es war im Prinzip 9 Uhr am Morgen gewesen, und wir sind alle gemütlich am Morgenessen gesessen. Und dann hat sich einfach, wie gesagt, es ist so schwierig zu erklären, aber es ist im Prinzip, wie wenn du auf einer Platte stehst, die sich hin und her bewegt.
Ja.
Und du hast keinen Stand mehr, du hast keinen Halt mehr. Es rührt dich einfach, auf Deutsch gesagt, am Boden runter. Und wir können einfach froh sein, sind wir nicht im Haus selber gewesen, sondern im Vorhaus, weil das Haus selber ist eben dann auch zusammengefallen. Weil die bauen relativ simpel.
Mhm,
und es hat auch viele Tote gegeben, also es hat über 400 Tote gegeben. Und, wir haben dann auch den Rest des Aufenthalts, es ist in der zweiten Woche passiert, es ist im Anfang Juli passiert, das Jahr, haben wir dann auch keinen Strom mehr gehabt, kein Licht mehr gehabt. Also es war schon sehr, sehr triste Zeit gewesen.
Was passiert mit einem denn so? Du hast gesagt, es wirft dich am Boden, du siehst, wie die Mauern zusammenbrechen, du siehst all das, oder? Jetzt kommst du alles irgendwo mit über und im ersten Moment realisiert man ja wahrscheinlich nicht gerade, was jetzt los ist. Wie ist denn das so?
Also man tut sich instinktiv einfach schützen. Man tut einmal einfach schauen, dass man irgendwo wegkommt von irgendetwas, wo oben noch ein ist, also irgendein Balken oder sonst so. Man tut instinktiv, das hat mich recht überrascht, man geht instinktiv, tut man den Kopf schützen mit beiden Armen. Ja. Also tut beide Arme, das ist ja dann gleich, wenn der Arm gebrochen ist, auf den Kopf muss man schützen.
Mhm.
Und das macht man instinktiv, das ist wirklich interessant. Weil ich natürlich nicht, ich habe noch gefragt, what is this, an Erdbeer? Und ich so, Die sind sich das ein bisschen gewöhnt dort. Aber selbst nicht so stark, wie sie dort war das Jahr.
Ja.
Und sie haben natürlich auch gesagt, das ist eigentlich eben Tsunami und all diese Sachen sind sich ja gewöhnt.
Mhm.
Und dass es auch viel Regen gibt, aber so ein Erdbeben in diesem Ausmaß,
haben
sie jetzt auch noch seit Jahrzehnten nicht erlebt. Ja.
Also und, das ist für dich der erste, ich nehme jetzt mal an, so der erste Schock gewesen, oder irgendwo, also dass das überhaupt möglich ist, dass dich das getroffen hat. Und nachher denke ich irgendwo, sind nachher auch Bilder so richtig eingefahren, oder? Wo du dann gesehen hast, was es alles verwüstet hat und wie viele Menschen das da gewesen sind.
Ganz genau, nehmen natürlich schon Albträume, weil ich meine, man kann natürlich dann helfen also, und versuchen natürlich noch einige Leute. Man sieht natürlich dann ziemlich schnell, dass es aussichtslos ist. Und ich habe natürlich nie die Geräte, die wir hier in der Schweiz haben, um irgendwelche Sachen zu bergen oder zu helfen, zu machen, die alle mit den Händen oder mit der Schaufel.
Wie man es in den Fernsehbildern sieht,
ganz
oder?
Genau, es ist einfach wirklich so ihr Armsland. Und also natürlich klar, es war nicht in Manila, sondern es war in Tacloban. Und das ist natürlich schon ein bisschen Flugstunden, anderthalb Stunden weg von Manila.
Mhm.
Aber was einfach zu verrückten ist, dass einfach nachher wirklich gar nichts mehr funktioniert hat. Weder Verkehrsmittel noch Strom, noch einfach gar nichts mehr. Weil es hat die Hauptleitung im Meer hat es putz gehabt. Und dann ist einfach nichts mehr gegangen. Und das ist auch schon verrückt, weil du hast auch keine Nattel mehr ein. Nachher du hast keine Chance mehr, dich mit der Außenwelt irgendwie in Verbindung zu setzen. Und das ist einfach noch das Verrückte. Und ich hatte es jetzt im Nachhinein hat's mich sehr, sehr besorgt, weil ich halt einfach keine Rolltreppe mehr benutzen kann oder sonstige Sachen, die unter mir fährt.
Oh, alles, was sich bewegt.
So, genau.
Alles, was sich bewegt. Du könntest nicht auf ein Floss oder so. Das geht dir auch nicht, oder?
Ja, das ist schwierig, genau.
Ja.
Also, ich habe jetzt probiert, das ja mit meinem Sohn irgendwo an die Kilbe zu gehen. Und er hat dann auch gefunden, Papi, das und das. Ich habe dann gesagt, es ist nicht mehr möglich. Weil das ist für mich.
Was passiert dann?
Es ist einfach, das kommt das wieder rauf. Und es ist einfach zu ihnen, es löst einen Angstzustand aus. Es ist einfach wie irgendwie, du willst es in deinem Leben. Du hast einfach so etwas von genug, weil du kannst dem nichts entgegensetzen.
Nein.
Es ist eine höhere Gewalt, die du nichts dagegen kannst machen.
Gewalt,
ganz genau. Und das ist einfach für mich etwas vom, ich bin doch schon 51 und ich habe noch nie so etwas erlebt in meinem Leben. Darum habe ich gedacht, dieses Thema ist so hochspannend, da muss ich jetzt auch anrufen.
Ja, super. Und sag jetzt, also, du hast schon am Anfang gesagt, du bist für Hilfsprojekte immer wieder dort unterwegs.
Genau.
Jetzt bist du also selber Betroffene bei dem Erdbeben, hast du überlebt und so? Hast all das jetzt, so das Posttraumatische mit heimgenommen? Aber in dem Moment, wo das passiert und wo man dann eigentlich eben den Helferinstinkt hat und will helfen gehen und man all die Bilder auch sieht, eben von toten Menschen und so, was macht das mit dir?
Ja, das beelendet einem natürlich extrem. Also man hat natürlich dann einfach den Ja, es tut einem weh, weil man natürlich die Leute teilweise auch kennt.
Ja.
Und man hat natürlich mit diesen Leuten auch Kontakt. Und es ist einfach, es tut einem enorm weh. Und man sieht, wie hilflos, dass man solchen Sachen ausgesetzt ist.
Ja.
Und wie einfach, wie das Ganze einem einfach wieder mal die Augen öffnet und sagt, mein Gott, wir sind also schon nicht einfach, wir sind nicht unwiderstehlich.
Nein, wir sind nicht stark, oder? Wir sind nicht stark. Und dann merkt man, wie schwach dass wir sind.
Es ist natürlich klar, weil der Rest von den Dingen ist natürlich gelaufen gewesen. Man hat natürlich dann vor allem versucht, einen Wiederaufbau in einem Sinn von, den Leuten zu helfen, dass wenigstens wieder etwas kochen können. Beziehungsweise den Strom nicht einigermaßen herstellen. Aber das ist, wie gesagt, es ist so schwierig, weil alles korrupt ist in dem Land und weil halt einfach es ist schon schwierig, Sachen reinzubringen, weil halt auf der Grenze die sagen, weißt du, es ist so, wenn du irgendwie willst helfen, du musst es immer begründen, warum.
Mhm.
Und es ist halt schon schwierig, wenn du in einer Organisation rein bist, wo dann nachher von Anfang an muss Geld geben, damit du überhaupt das Zeug verteilen darfst. Das ist schon schlimm, oder?
Ja.
Aber eben nochmal das Erlebnis selber, wenn du am Boden stehst und der Boden geht unter dir weg, also das ist einfach das Erlebnis, das ich niemandem wünsche im Leben. Weil du hast effektiv keine Chance. Es rührt
kein Halt mehr.
Nichts.
Du kannst dich an nichts orientieren. Nichts. Und
ganz
manchmal
geht
ja der Boden auf, oder? Und dann gehst du im Boden rein, oder?
Ganz genau.
Will ich noch mal schnell zurück. Also, das war vor einem halben Jahr. Und irgendwo. Wie machst du denn das? Wie bringst du das echt? Bringt man das wieder weg? Oder hast du da irgendwie Kraft, das irgendwie wieder wegzubringen, dass du irgendwann wieder kannst? Was hast du vorher gesagt? Ich habe jetzt gesagt, Floss, also dass einfach auf etwas wieder stehen oder mit deinem Sohn irgendwie Kilby auf eine Bahn könntest gehen.
Ja, klar.
Auf eine Rolltreppe, genau.
Ich versuche das einfach mit autogenem Training, Yoga und was ich einfach kenne, wegzubringen. Es ist einfach etwas, was immer wieder kommt. Sobald halt etwas kommt, wo das entsprechend, also auch ein Bericht von Mexiko, den ich gesehen habe, wo ich nachher gehabt, dann kommt es natürlich klar rauf. Also jede Katastrophe, die ich im Fernsehen oder im Radio höre, kommt mir das Bild natürlich ganz klar wieder. Und es ist klar, es ist weniger geworden, aber es bin natürlich immer noch an gewissen Geräuschen oder an gewissen Rumpeleien oder Gröllsachen. Ja. Das verschicke ich halt sofort, oder?
Das sagen die alle, gell? Alle, die irgend so etwas erlebt haben, sagen die irgendwo, ich werde ständig daran erinnern, das ist nicht mehr so wie vorher. Mein Leben ist nicht mehr so wie vorher.
Das ist ja so, weil du kannst es irgendwie steuern, das kommt im Unterbewusstsein. Ganz genau, und da kannst du wie nicht dagegen steuern, weil du kannst natürlich dich therapieren, du kannst natürlich versuchen, dagegen zu steuern, aber schau, es muss wie selbst verarbeitet werden. Ich denke, dass mit der Zeit das schon weniger wird.
Heisst das auch, dass du jetzt nicht mehr auf Thailand gehst, weil auch da musst du den Boden verlassen? Philippinen gehst, weil du da musst den sicheren Boden ja auch verlassen, in ein Flugzeug.
Das ist ja so, ich bin ja dann auch zurückgeflogen, seit 16 Stunden, oder?
Ja.
Ist mir nicht so wirklich gut gegangen, vor allem beim Start nicht. Das ist richtig, ja. Vor allem wenn es Turbulenzen geht, in der Luft auch nicht. Aber nein, ich will die Leute jetzt nicht leiden lassen wegen dem, weil denen geht es schlechter als mir.
Ja.
Und ich sage mir, nein, das nehme ich auf mir, ich tue einfach Beruhigungstabletten in dieser Zeit. Das war's. Weil ich möchte nicht, dass die Leute leiden müssen, weil ich jetzt ein Problem habe. Nein, nein, da gibt es Leute, die wirklich schlimmer dran sind als ich.
Ja. Martin, ich wünsche dir, kann ich dir wünschen? Einfach, was? Adrian, alles sage ich heute falsch. Philippinen sage ich falsch und Adrian sage ich...
Das kann passieren.
Gell, wie die Indien. Genau, Adrian, ich wünsche dir einfach alles Gute.
Danke.
Und dass es irgendwo wieder besser wird und du trotzdem weiter kannst helfen in den Ländern, die es nötig haben.
Ja, und dir noch gute restliche Sendung.
Danke vielmals. Ciao, Adrian.
Tschüss. Ciao.
0800 00 22 20, das ist unsere Telefonnummer, die kennt ihr. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns ein Mail schreiben. Dort einfach euren Namen drauf, eure Telefonnummer, wenn ihr jetzt wollt, eine Geschichte erzählen zu diesem Thema. Es ist mir durch Mark und Bein gegangen. Nachtwach@srf.ch. Silvia, das ist Barbara.
Ja, guten Abend, Barbara.
Sorry, Silvia. Was ist dir durch Mark und Bein gegangen?
Ja, das ist schon längere Zeit her. Da bin ich noch zu tun gewohnt mit meinen Kindern. Mhm. Und da gibt es ja an der Hauptstrasse nach Spiez gibt's ja eine Eisenbahnüberführung.
Ja.
Und nachher sind der Sohn und ich sind dort durchgelaufen. Wo ich zum Auto wollte, das ich dort parkiert habe, auf das Mal donnert und chattert. Und nachher ist ein riesen Felsblock runtergekommen, weil auf dieser Brücke ist ein Eisenbahnwagen in die Brüstung gefahren. Und hat nachher ausgelöst, dass ein riesen Steinblock runtergekommen ist. Und der ist 3 Meter hinter uns auf das Trottoir gefallen. Und das ist natürlich ein Sohn, und mir so mächtig in die der Marco Bein gefahren.
Ja, das glaube ich. Jetzt ist das aber nicht alles miteinander gewesen. Also es ist nicht so, dass gerade oben dran der Zug in etwas reingefahren ist und dann hat sich der Stein gelöst, sondern das Zugunglück war vorher gewesen.
Nein, der Eisenbahnwagen hat das ausgelöst, dass der Stein.
Ah, oh, der hat sich dann gerade gleichzeitig gelöst.
Da ist dort das Boot abgekommen und dort oben abgekommen. Und eben, wir waren gerade bloß durchgelöst, 5 Meter, und dann hat das donnert und chattert. Sie sind natürlich Knie geschlottert.
Was macht man mit so einem Erlebnis? Also man denkt dann, du hast sicher auch so darüber nachgedacht, ja gut, wenn ich jetzt irgendwie 2 Sekunden vorher oder so, dann wären wir getroffen worden.
Ja, das ist genau so gewesen.
Und das denkt man dann auch in so einem Moment? Oder denkt man, leck mir, ich habe dann Glück gehabt?
Ja, ich konnte noch nicht viel denken, hat nur der Sohn zu mir gesagt, Mami, wir hatten schön Glück gehabt.
Ja.
Und nachher, wir waren beide kreideweiss.
Ja.
Und nachher hat es dort, wo ich parkiert hatte, das Auto, hat es gerade über die Straße das Restaurant gehabt. Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen etwas trinken.
Ja. Und dann sind dann die schlottrigen Gefühle so, also schlottrigen Beine sind dann irgendwann wieder, das ist wieder weg gewesen, das Gefühl.
Ja, das ist eben, dass wir etwas trinken bei dem mit dem Sohn. Ja. Eine sichere Stunde sind wir dort im Restaurant gekocht und etwas getrunken. Bis wir einfach das Gefühl hatten, jetzt können wir wieder zu diesem Auto gehen.
Und wegfahren.
Und
hat es wieder einmal dann, bist du dann mit einem anderen Gefühl nachher dort durchgelaufen?
Ja, ich bin lang, lang nicht mehr dort durchgelaufen.
Wegen was nicht? Weil du einfach Angst gehabt hast?
Ich habe das Auto an einem anderen Ort vor der Brücke parkiert, beim Bahnhof oder sonst Ort, bei einem Parkplatz, dass ich nicht mehr dort durchlaufen musste. Also mit dem Auto musste ich durchfahren, wenn ich auch
Und wie ist denn das gegangen, wenn du dort hast müssen durchfahren? Hast du dann irgendwie vorher leicht gestoppt? Was hast du für ein Gefühl gehabt?
Ja, es heisst sich einfach, ich hatte das Steuerrad fester gehabt.
Ja.
Ja, ich hatte das Steuerrad einfach fester gehabt. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, ob ich noch mehr auf das Gas habe.
Damit du schneller durch bist. Nicht langsam, sondern schneller. Andere würden zuerst warten und dann durch, oder? Irgendwie so.
Ja.
Hey, das ist noch verrückt, gell? Das tut dann einem schon. Also, das tut den Weg anders, man muss andere Wege gehen und so. Und es beschäftigt einem dann schon.
Ja, gut, ich habe von dort, wo ich gewohnt habe, ich habe ausserhalb Thun gewohnt, im Dürrenastus, habe ich ja auch auf dieser Seite in die Stadt gehen.
Ja, auf verschiedenen Orten.
Ja.
Also, das ist auf jeden Fall etwas, das dich lange beschäftigt hat.
Ja, ich habe möglichst lang, also sicher ein gutes Jahr, wenn nicht länger, habe ich Also für mich dort durchzugehen, weil es nicht unbedingt bin ich nicht durchgegangen.
Also danke dir vielmals, dass du uns das erzählt hast und ich wünsche dir auch für den heutigen Abend alles Gute, dass nicht noch irgendetwas passiert.
Ich wünsche dir auch noch und noch gute Gespräche.
Ja, danke vielmals.
Und die Sendung gefällt mir gut.
Wunderbar, das freut mich. Das freut mich. Ciao Silvia, tschüss.
Tschüss, ciao. Barbara, tschüss.
Merkel, das ist Barbara.
Ja, hallo Barbara.
Sorry, Merkel. Also Markus okay. Eigentlich, oder?
Nein, Marco.
Ah, Marco. Marco.
Ja, aber im Emmental sieht man Merkel.
Ja, genau. Du, erzähl mir, was ist dir durch Mark und Bein?
Ich war vor 10 Jahren bin ich in Somalia. Gewesen.
Ja.
Und ja, 1 zu 1 wollen wir wissen, wie das aussieht. Du weißt, was du im Fernsehen siehst. Das ist nicht so, das ist nicht so real, oder?
Was hast du denn genau gesehen?
Ja, weil die Leute leben dort und wie sie zu weg waren, oder?
Ja.
Dann, als ich dort herkam, habe ich da einfach nochmal abgemagert, die Leute gesehen. Und das hat mir mega weh getan.
Mhm.
Und dann bin ich dort zu einer Familie hergehockt. Und ich habe eine Schnorrgeige bei mir, weißt du?
Mhm.
Die habe ich so am Hals, am Lederband.
Ja.
Und er ist das ein kleines Mädchen, das was geraten hat, das mir auf die Schoss gehockt hat. Also, ja, ich durfte es fast nicht anlängen, oder? Mhm. Weil ich dachte, ich spreche das kleine Mädchen.
Also ausgehungert und
ja.
Die Hungersnot
und er hat, gesehen. Er hat Schnorrgeige gesehen, oder? Die hat schön glänzt, gell?
Mhm.
Und er hat da mit dem Finger jetzt da ging so die Schnorrige gekommen. Und dann habe ich dem Little Drummer Boy gespielt.
Oder? Wie tönt das? Das habe ich jetzt gerade nicht im Ohr.
Willst du es heute hören?
Ja, hast du es gerade bei dir?
Ja, sicher, ja.
Ist gut, fang mal an.
Ich lege heute das Ding da.
Ja, ich rufe dir dann wieder, wenn du aufhören kannst.
Ja.
Also gut, jetzt hören wir es. Das ist schön. Danke vielmals. Das ist schön.
Ja.
Schön. Also das Lied hast du ihm gespielt, dem Mädchen, dem
wirklich von Hungersnot. Ja.
Mhm.
Und er hat mir auf der Schoss gehockt und er hat mich angeschisselt und angebisselt.
Vor Freude?
Wahrscheinlich schon, ja.
Ja.
Oh, das war so ein Erlebnis für mich. Dann bin ich in die Schweiz zurückgekommen und dann habe ich einen Dokufilm gesehen, im deutschen Fernsehen.
Mhm.
Wie viele Tonnen Lebensmittel, dass da vorgeschossen werden, oder?
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ich wollte schauen, ob das stimmt, oder?
Mhm.
Dann habe ich ein bisschen Käse gekauft.
Ja.
Und dann wäre ich 3 Wochen abgelaufen.
Ja.
Und 8 Monate später habe ich den ausgepackt zum Sonntagsbrunch. Und das war, wie man den gestern gekauft hat.
Wo hast du ihn gehabt? Ist er dann im Kühlschrank oder so?
Also, ja, im Kühlschrank.
Das wäre dann vielleicht in Somalia nicht möglich. Aber du hast damit herausgefunden, wir rühren einfach Sachen weg, sobald das Datum abgelaufen ist.
Ja, zum Beispiel auch 4 Koteletten gekauft, so im Vakuum-Päckchen. Und die wären in 3 Tagen abgelaufen und 2 Monate später habe ich die gegessen. Und die waren gut gewesen.
Und was heisst das jetzt? Also hast du aus dem heraus dann etwas gemacht? Ein Hilfsprojekt oder irgend so etwas?
Nein, das kannst du nichts machen, weißt du?
Weißt du, für das Somalia ja, meine ich jetzt?
Ich habe es probiert, oder? Ja. Dass man zum Beispiel eben von Fleisch, dass man Fleisch, dass man Konserven machen könnte oder Dachen schicken, dass die Tiere zu essen hätten. Ja. Aber das geht nicht. Das, ja. Das ist einfach, das ist ein Gesetz so, das ist Politik. Das also,
ja, darfst du nicht machen. Du, darf ich noch schnell aufs Mädchen zurückkommen?
Ja.
Auf das Vierjährige. Also, hast du nachher noch mit ihm Kontakt gehabt? Hast du mit ihm geredet?
Nein, das ist am zweiten Tag, als ich in Somalia war. Also, ja, habe ich mich mit Schnurrgeigen da ein Stück vorgebildet. Und 2 Tage später war es da, oder?
Das hast du dann noch gesehen?
Ja.
Und was hat das mit dir gemacht? Also irgendwie eben, also du bist dort angegangen auf Somalia, du hast die Hungersnot von Augen gesehen und jetzt siehst du so ein Mädchen, das Freude hatte eigentlich an deinem Ding. Und 2 Tage später ist es wegen Hunger gestorben.
Also wir hat eine vom Hilfswerk hat mir gesagt, das Mädchen sei glücklich gestorben. Hm. Das, was ich gemacht habe, das war mehr gewesen, wie ein Bitz Brot. Aber Das hat mich so gedauert. So.
Ja, das verstehe ich. Also, ich meine, das ist auch irgendwo ein Bild, das man nachher mit sich herumträgt, oder?
Ja, das trage ich mit mir herum, ja. Das, aber ich trage das gerne mit mir herum. Weißt du, wenn es um Kinder geht, das ist bei mir, wie soll ich sagen, ich liebe
da hilfst, da hilfst du vor allem. Wenn's
ja, wenn ich weißt du, ich bin 63, vor 50 Jahren, ist im Fernsehen, haben sie auch Dokufilme gezeigt, von abgemagerten Kindern, die die Schweiz sammelt.
Wir wissen nicht, was Geld angeht und so, oder?
Oh, es ist bis heute nicht gegangen. Mhm. Oder?
Ja.
Das ist das, was mich anschießt, oder?
Oh. Jetzt bist du 63 und wenn ich, darf ich noch schnell fragen, woher das denn du das Herz hast für die Menschen, wo es nicht gut geht?
Das habe ich von meinen Grosseltern.
Wieso das?
Meine Grosseltern haben mir einmal gesehen, da bin ich etwa 5 oder 6 Jahre alt, ich gesehen, los Merkel, du musst jeden Menschen so nehmen, wie er ist.
Mhm.
Das ist gleich, aber geistig behindert oder körperlich behindert oder sonst, sonst etwas los ist. Oh. Ich habe heute noch Leute, die kommen, die in Bern auf der Gasse wohnen. Da sind 2-3 Frauen, die zu mir kommen, körperlich Talbarteure, und dann kommen sie hier. Dann fragen sie mich, ob sie heute duschen dürfen.
Mhm.
Dann sagen wir, sicher, ja, kommt, oder? Also, das sind auch Menschen.
Ja, sicher. Also, du bist jemand, der irgendwie will, zu diesen Leuten schauen. Was hast denn du beruflich gemacht?
Ich war Koch und Metzger von Beruf. Aber ich bin schwer gehbehindert jetzt. Und kann das nicht machen, oder?
Ja.
Aber alles andere kann ich noch machen. Und
helfen und so.
Ich
da sein für schön. Andere. Ja, ja.
Ich finde das schön. Weißt, ich habe zum Beispiel auch eine Frau, die ich alle 14 Tage besuchen kann. Die hat eine Glasknochenkrankheit, ist im Rollstuhl. Und mir ist auch verdammt lustig, mir zu wollen. Und das ist doch schön, oder?
Ja, und ich finde es schön, dass du das hier hast können erzählen. Und dass wir das mitbekommen haben und vor allem, dass du uns noch etwas vorgespielt hast. Und jetzt wünsche ich dir auf deinem Weg alles Gute.
Ja, ich dir auch. Du.
Mach's gut.
Ja.
Danke fürs Gespräch.
Merci.
Ciao, Merkel. Tschüss.
Ciao.
Wir reden heute über das, was euch durch Mark und Bein gegangen ist. Was war es bei euch? Man kann zum Beispiel auch ein positives Erlebnis haben. Wenn man sich so vorstellt, man sitzt in einem Saal, es ist alles ganz dunkel, die vorne tritt jemand auf. Egal, ob jetzt in der Oper, egal, ob es jetzt irgendwie sonst ein Sänger ist oder eine Sängerin. Und es fährt einem so richtig, richtig, richtig ein. Wie es so wunderbar ist. Also einfach so die Gänsehaut. Also wer eine positive Geschichte hat da dazu, was einem alles kann durch Haut und Haar gehen, kann anrufen. 0800 00 22 20. Conny, das ist Barbara.
Ja, hallo.
Sali, Conny. Jetzt musst du mir auch erzählen, was bei dir denn so eingefahren ist. Oder was dich erschüttert hat.
Mein erster Mann hat auf mich geschossen. Im 84. Mit dem Sturmgewehr. Weil ich mich von ihm getrennt habe, er hat mir immer getroffen, bring mich um. Er war immer gewalttätig gewesen. Ich habe mich schon gerichtlich getrennt von ihm. Mhm. Ich habe noch letzte Sachen aus der Wohnung geholt. Und er hat zuerst mit dem Karabiner auf den Kopf eingeschlagen. Und nachher habe ich so häpp-schäpp geschafft, aus der Wohnung zu kommen. Und nachher hat er im Stegenhaus hat er mir mit dem Sturmgewehr 6 Schüsse auf mich geschossen. So hat mich gereicht. Und ja, nachher bin ich so abgelegen im Stegenhaus. Mir hat von hinten, also ich habe knapp am Rückenmark, ist mir der Schuss reingeteint und geteint ist mir am Bein rein. Und das ist gekommen mit dem Gewehr, hat mir es an die Stirn gehalten, hat noch gehört, ob mein Herz schlägt. Dann habe ich gedacht, Scheiße, ist vorbei. Und dann ist ihm nachher ein Sturmgewehr abgerutscht, ein Schuss ab und ihm unten rein ins Kini. Und dann ist noch der ganze Kiefer alles zusammen rausgekommen, das ist alles über mich runter. Und dann sein Blut ist alles bei den Jeans unten dran rausgekommen. Und nachher ist eben gerade die Polizei und alles zusammen gekommen, die Ambulanz und alles zusammen. Weil die über mir gewohnt hat, die gewusst, wenn ich schreie, dann muss ich der Polizei anrufen. Oder?
Sie hat das von vorher schon gewusst. Also es war deine Wohnung, also eure gemeinsame Wohnung, oder? Also die hat gewusst, wie es bei euch abgeht, bis du dich eben gerichtlich auch getrennt hast von ihm.
Hey, das ist eben alles im Tessin passiert. Und sie war auch Deutschschweizer. Und er hat mich ja chronisch zusammengeschlagen, immer alles zusammen. Oder? Und ich habe dann eine kleine Tochter gehabt und die habe ich dann zu meinen Eltern gebracht und ich habe die in Sicherheit gebracht und ich habe dann effektiv, ich habe nur etwas Kleines aus der Wohnung geholt und ich habe der hat immer so einen starren Blick gehabt, wenn er gesponnen hat. Ich habe nie gewusst, wie, wenn der heimkommt von der Arbeit, wie der
passiert
ist.
Passiert etwas, ja.
Ja, und der hat dann so einen starren Blick gehabt, ich hätte dann nicht hier in die Wohnung gesehen.
Ja. Jetzt, vor wie viel Zeit ist das passiert?
Das war im 84.
Im 84 ist das passiert. Und die Bilder sind einfach immer wieder da. Ich muss schnell da dazwischen fragen, weil ich jetzt das auch zuerst muss irgendwo einordnen bei mir und wahrscheinlich Zuhörerinnen und Zuschauer auch, das jetzt so gehört haben. Wie hast du nachher mit dem überhaupt können weiterleben? Also wie hast du dich nachher aus dieser ganzen schrecklichen, du hast es geschildert und die Bilder alle geschildert, wie hast du das geschafft, daraus rauszukommen? Wieder?
Also das eine war ja, ich war ja bis zum Spital nie in Ohnmacht alles zusammen, ich habe alles bewusst miterlebt, bis sie mich operiert haben. Und sie haben dann von Zürich noch einen Neurologen einfliegen. Und ich bin ja 5 Tage im Koma gelegen. Und dann haben sie mich aufs Zimmer zusammen. Und nach 10 Tagen ist alles, also ich bin dann nachher wieder heim. Ist relativ, also ich habe 2/3 der Leber ist kaputt gewesen. Milz musste ich rausnehmen, 1/3 vom Magen. Es war alles verschossen gewesen. Und Schädelbruch, den ich hatte, eben vom Karabiner.
Hast du dort in dem Moment, wo du das alles realisiert hast, nachher im Krankenbett und so, wo das alles irgendwie so gekommen ist, hast denn du dort gedacht, ich wär jetzt lieber tot, oder?
Nein, das Schlimmste war ja für mich dann, als ich auf der Intensiv aufgewachsen bin, ja, dass er genau wie von mir war.
Also der hat noch gelebt?
Ja, der lebt noch.
Der lebt noch?
Ja, ja. Und ja, der war wie von mir.
Ja, aber
und
das können sie auch nicht machen. Also irgendwie, das geht ja doch nicht.
Ja, aber dann, auch in diesem Spital, die haben so nicht grosse Dinge gehabt. Oder?
Ja, ja, gut. Die haben nicht so viel Kapazität gehabt.
Und ich habe immer das Gefühl, der lacht mich aus. So wie der ausgesehen. Gut, der ist viel länger im Spital mit dem ganzen Zeug. Oder? Mm-hmm. Der hat noch einen künstlichen Kiefer und alles zusammen. Und
ich will jetzt gar nicht über ihn reden, ich will über dich reden, was das mit dir, wie das Leben sich durch das total verändert hat bei dir, oder? Nehme ich jetzt schwer an.
Also, Ende war für mich noch nicht. Ich hatte eine totale Erleichterung. Weil
wegen?
Er ist noch versorgt worden. Er ist noch in die Haft gekommen.
Ja.
Und der hat mich immer. Der hat mich immer verfolgt, alles zusammen. Ja, ja. Ich war nie frei gewesen. Ich immer panische Angst vor dem gehabt. Und nachher war der in Haft gewesen, oder?
Mhm.
Und der hat ja 15 Jahre bekommen. Und ich bin nachher effektiv, ich bin frei gewesen. Ich bin nachher zurück in die Deutschschweiz. Ich habe nachher meine Freiheit wieder gehabt.
Die hast du sofort wieder irgendwie, also das ist ja wie so die psychische Freiheit, aber was es irgendwo...
Aber was ich jetzt habe, oder, das ist ja am 7.7.84 passiert. Und immer wenn der Tag kommt, das läuft mir immer wie ein Film runter.
Mhm.
Das vergisst du nie. Wenn,
ja, das
wenn du das ganze Zeug kannst, das läuft dir immer runter. Und wenn ich mal nicht daran denke, immer an dem Tag passiert mir irgendein Scheiß.
Also, wo dich daran erinnert.
Ah, Scheiße.
Das ist der Tag quasi, oder? Also, wo ja, das passiert ist.
Aber es ist besser geworden jetzt mit den Jahren.
Also, du hast aber auch Therapie gemacht und alles, oder? Über das Gerät. Oder hast du das alles für dich verarbeitet? Alles?
Ich habe keine Therapie gemacht.
Wie hast du es denn? Wie bist du denn wieder auf die Beine gekommen?
Ich habe das alles irgendwie verarbeitet, weil ich nachher froh war, dass er mal in
der Haft war. Aber du hast ja gewusst, der kommt ja wieder raus irgendwann, oder?
Ja, 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 ja. Der ist auch plötzlich mal bei mir vor der Tür gestanden.
Jetzt?
Nein, später. Ja. Der hat mal Halbgefangenschaft nach am Schluss gehabt. Der ist dann plötzlich von mir vor der Tür gestanden. Und dann habe ich gemerkt, dass ich keine Angst mehr vor dem habe.
Mhm.
Ich habe dann die Polizei angerufen, alles zusammen. Die hat mir geholt. Und ich habe plötzlich keine Angst mehr vor dem gehabt.
Mhm. Das ist ja dann ein gutes Gefühl, oder?
Ja.
Das,
ja. Und heute weiss ich, dass ich stärker bin als er. Und er hat auch keinen Einfluss auf unsere Tochter, also auf meine
Das
Tochter.
Hat mich jetzt noch wundern genommen. Du hast ja gesagt, dort war sie zweijährig und jetzt ist sie wie alt. Ja. Also jetzt ist sie, ich kann nie gut rechnen, also sie ist jetzt
35.
Wie hat denn sie das alles verarbeitet?
Sie hat das gar nicht mitbekommen.
Aber sie hat ja die Mutter dann schon gesehen, oder, wie die zwei war?
Nein, sie war bei meiner Mutter.
Ah, aber nachher hat sie dich ja dann irgendwie gesehen?
Ja. Sie hat mich gesehen und alles zusammen, aber ja, ich konnte ihr doch Geschichten erzählen und alles.
Ja. Ja.
Und ich habe ihn nie in Dreck gezogen, nichts. Ich habe ihr nie etwas Schlechtes gewünscht.
Und wie geht es dir jetzt?
Ja, heute geht es mir gut.
Ja. Ja, einfach immer den Tag, wo das Schreckliche passiert ist, also der Gewaltakt von deinem Mann. Der holt dann halt das alles wieder führen.
Ja.
Aber es war eindrücklich, was du erzählt hast. Also ich meine, man muss dann die Bilder irgendwie auch wieder versorgen, oder?
Ich habe seit 30 Jahren einen super Mann. Ja. Ich habe noch zwei andere
Kinder. Ja.
Und von dem her, ich habe es alles super. Für mich läuft das Leben jetzt gut. Und wie der jetzt die Sonne lebt und alles macht, das interessiert mich gar nicht.
Hey, ich finde es so toll, dass du so stark aus dem rausgekommen bist. Und ganz herzlichen Dank, dass du uns das erzählt hast.
Ja, bitte.
Mach's ganz gut.
Ja, merci.
Ciao, Conny. Tschüss.
Ciao, Barbara.
Tschüss. Nächste Woche. Es geht ein Themenwechsel, einen abrupten. Nächste Woche geht es dann bei uns um das. Das ist eben das Gegenteil, was jetzt vorher Conny gesagt hat. Sie hat mit dem abgeschlossen. Vielleicht meint ihr das ja auch. Ihr habt mit irgendetwas abgeschlossen. Ihr habt euch mit einer Situation, mit einem Gedanken, habt ihr euch versöhnt, zum Beispiel, dass der Unfallfahrer sich nie gemeldet hat, dass ihr nie werdet einen Job finden, dass ihr immer werdet Single bleiben. Und dann ist es eben passiert. Und dann ist es eben ganz anders rausgekommen. Was war das bei euch? Erzählt es die nächste Woche. Ich könnt jetzt anrufen, die Möglichkeit, auf die Nummer 0800 00 22 20 oder dann schreibt ein Mail an die Redaktion nachtwach.srf.ch. Also das Thema, das ist das von der nächsten Woche. Wir reden aber jetzt hier noch weiter durch Mark und Bei. Heidi, das ist Barbara.
Hallo Barbara.
Sali Heidi, was ist dir durch Mark und Bei?
Ja, mir ist durch Mark und Bei, du wirst das an der Stimme hören, das heisst an der Sprache. Ich bin ja ursprünglich Deutsche. Und dann als ganz junges Mädchen habe ich mit Martin noch in München kennengelernt, bin da angekommen in die Schweiz. Es ist alles gut gewesen. Ich muss so sagen, es war nach kurzer Zeit einfach so gut und so schön, dass wir gesagt haben, wir bleiben da, wir haben da die Bürger lassen. Es war alles rund um Palette. Und dann ist das passiert, was ich dir jetzt habe erzählen. Es ist mein Vater, der hat einen Hirninfarkt gehabt und ist einfach umgefallen und war tot. Mhm. Und das ist da noch in München gewesen und wir haben schon dort in Zürich gewohnt. Gelebt, Und dann sind wir natürlich da auf München, wie das Ganze ist, also mit Beerdigung. Er hat nicht wollen, beerdigt werden, sondern für bestattet. Mhm. Und das hat man dann in die Welt geleitet, also mein Mann und ich. Wir haben dann in München die Abdanke gemacht. Ja. Und die ist zum großen Teil ist die natürlich von der Gesellschaft noch von München. Ganz wenig Schweizer sind da gewesen, eben wegen der Distanz schon. Ich meine, das sind 350 Kilometer.
Ja,
und das war dann alles eigentlich fertig und man ist dann mit dem Trauerfall ist man dann noch heimgegangen, weil man kann ja bei Fürbestattung kannst ja nicht richtig abschließen. Oder es ist ja da immer noch etwas ob, wann kommt die Urne.
Genau.
Ja. Und dann hat das 3 Wochen oder sowas gedauert. Und dann hat es geheißen, wir haben dann das telefonisch, sie können kommen. Und dann hat man uns einen Termin gegeben, wann wir da am Friedhof gehen. Und das war eine ganz fecke Sache. Weißt, da hat es dann auch geheißen, hören Sie, wir haben für Sie 14.15 Uhr reserviert, kommen Sie aber pünktlich.
Jawohl, ja.
Ich habe gesagt, ja, wir sind so, ist dann in München und so. Mhm. Das ist ganz logisch. Und meine Mutter hat dann gesagt, eben, sie möchte mitgehen. Und irgendwas, Barbara, irgendwas, muss ich sagen, ist bei meinem Mann und bei mir gewesen. Wir haben dann beide gesagt, sie vertreibt das sicher nicht, das in der Urne und das ins Grab abzulassen. Sie sollte doch daheim bleiben.
Dass sie das selber machen, also Kind machen das und nicht deine Mutter.
Ja. Und es ist ja so, dass ich als Einzelkind war. Ja. Und mein Mann und ich haben noch eine Freundin oder eine Cousine dabei gehabt in München. Und wir haben das dann unter uns machen, haben wir ja dann auch gemacht. Und dann ist das Erlebnis gekommen, was ich dir habe sagen.
Jawohl. Ganz langer Vorlauf bis jetzt dort.
Ja, und das Erlebnis wird dann kurz und weg. Wir sind an den Friedhof rausgegangen. Ja. Da ist dann so ein kleines Häuschen, es war keine Kapelle. Aber ganz, ganz früh hat man da die Leiche aufgebracht.
Ja.
Ja. Und da hat es dann einen Nebenraum gehabt.
Ja.
Und da sind wir dann rein. Da war dann einer drin, so Beamter mit der Schildmütze. Und der hat dann gemeint, aha, Sie sind hier. Ah, Sie sind da aus der Schweiz gekommen. Ja, Moment, Sie können das gerade, wir sind gerade parat.
Jawohl.
Und dann ist er verschwunden. Und dann haben wir zwei gedacht, weil es waren ja nur wir zwei in dem Häuschen drin. Die anderen waren draußen und haben gewartet. Und dann haben wir gedacht, ja gut, also da kommen jetzt zwei Männer oder vier Männer und bringen da die Urne und so. Dann kommt der Mann wieder führen, der Beamte, genau wie er hintergegangen ist, ohne Käppi, ohne alles, ohne Krawatte, das wäre ja noch gegangen, und stellt uns in einem,
Urne,
ein Plastiksack.
Also ein Plastiksack.
Ein Plastiksack, wo er aufdruckt, Hengelmann. Und Hengelmann ist sowas als wie Aldi oder Lidl.
Ja,
oder so.
Ja.
Und stellt euch die Urne in dem Sack voran und sagt, jetzt könnt ihr ins Grab hintergehen, tritt zu sieben.
Also, aber im Sack ist aber noch, ist wenigstens noch, ist nicht nur einfach Taschen gelegen, weil das habe ich jetzt irgendwie
fast erwartet. Nein, ich war schon.
Jetzt muss ich schnell die Regie fragen, weil ich weiss nicht, wie lange wir noch auf Sendung sind, damit wir die
ich bin
3 Minuten. Ja, okay. Ja, weil ich nie zu einer Frage komme, weil du das alles so schön erzählst. Ja, mach gar nichts, also weiter.
Nein, das war eigentlich alles. Und ich muss so sagen, ich bin jetzt, also dein Assistent da hat mich gefragt, ich bin jetzt 76, also auch in einem gesetzteren Alter. Und ich muss dir sagen, ich habe das bis heute nicht verdaut.
Also vertreibt?
Ja.
Gell,
ja.
Das geht nicht.
Das, irgendwo,
also du hast einfach gefunden, es ist total respektlos.
Ja,
also das
kann
ich jetzt zusammenfassen. Ja. Es ist absolut respektlos, wie man mit euch umgegangen ist. Dass man
mit der Urne selber.
Ja, oder auch mit dem, was noch übrig bleibt.
Vom Menschen.
Vom Menschen.
Ja. Das ist eigentlich das, was ich auf jeden Fall
sagen. Und sag jetzt einmal, gehst du ab und zu sonst noch auf den Friedhof? Und kommt
ich gehe schon auf den Friedhof, ja.
Und kommt dir das jedes Mal dann in den Sinn?
Ja,
dann
da? Ja. Oder ich habe die ersten 3 Jahre habe ich fast nicht können gehen, weil an dem Tag, wenn ich nicht noch Freunde dabei gehabt hätte, wäre ich praktisch zusammengebrochen.
Ja.
Das war dermaßen demoralisierend.
Ja,
und da war nichts vorbereitet, nichts. Die haben das einfach da mit ein paar Schaufeln, haben die da Erde weg und dann innen.
Fertig, Schluss und da.
Ja.
Und was heisst das in der Konsequenz? Wir sind gleich am Ende, einfach vielleicht noch 2-3 Sätze. Was heisst das in der Konsequenz für die eigene Beerdigung?
Ich werde nie für eine Bestattung.
Nie.
Ich werde eine normale Beerdigung.
Hast du das Gefühl, dass das dann besser geht dort? Dass man besser...
Ich weiß es nicht. Man sieht es ja dann nicht mehr.
Ja, genau. Du siehst es nicht. Aber vielleicht dann deine Kinder, wer weiß.
Ja,
oder?
Ja. Aber ich muss sagen, in der Zwischenzeit haben wir meinen Mann beerdigt und der hat auch eine Feuerbestattung gewählt.
Ja.
Und das haben wir dort zu Adelswil gemacht, weil wir ja da lange gewohnt haben. Und ich muss dir sagen, das war ganz, ganz, ganz toll, haben die das gemacht.
Das ist der Schlusspunkt.
Ja.
Musik hat angefangen, das
heisst
immer so das Einläuten vom Ende der Sendung. Du, ich danke dir, dass du angerufen hast.
Danke. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend.
Ja,
und muss
danke.
Sagen, du hast eine ganz tolle Sendung.
Danke vielmals.
Ja.
Ich tue es weiterleiten an die Assistenten, wie du gesagt hast.
Ja, gut, mach
das. Vielmals. Das ist
also,
es.
Gute Nacht, Barbara.
Tschüss, ciao. Wir sehen uns wieder in einer Woche zum Thema. Jetzt muss ich es noch wissen. Ah ja, genau, ich habe damit abgeschlossen. Was war es bei euch, wo ihr abgeschlossen habt und dann ist unerwartet etwas passiert, dass es eben gleich nicht abgeschlossen war. Und meistens ist es ein Happy End und auf diese Happy End-Geschichte freue ich mich und wünsche euch in der Zwischenzeit, was wünsche ich euch? Eine gute Zeit und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch schreiben, nachtwach@srf.ch und jetzt macht's gut. Tschüss zusammen. We'll be right back.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.